Zunächst einmal, was war denn dein Beweggrund, an dem Ostermarsch nicht teilzunehmen, aber ihn zumindest kritisch zu beäugen?
Nun ja, also in Freiburg gab es ja lange Zeit keine Ostermärsche. Jetzt gibt es wieder welche. Ich hatte dann den Flyer gesehen mit dem Aufruf und da waren dann schon zwei Sachen, die mich dann doch ein wenig stutzig machen. Zum einen war im Flyer zwar die Auflösung der NATO gefordert und das Ende von NATO-Manövern, aber keinerlei Kritik an der Hamas oder an Putin. Und dann hatte ich diese Kritik, also dieses etwas Befremden auf Twitter und X geäußert. Das hat dann auch die Badische Zeitung aufgegriffen und hat die Organisatoren interviewt bzw. befragt in einem Artikel, der auch davor erschienen ist. Die erklärten das Fehlen der Kritik dadurch, dass sie keinen Platz mehr auf dem Flyer hatten und deswegen das nicht mehr erwähnen konnten. Gleichzeitig gab es aber wohl auch schon ein Mail dieser Organisatoren oder aus seitens der Friedensbewegung, die mir vorwirft, dass ich dass man also versuchen würde, die Friedensveranstaltung in Misskredit zu bringen und einen Spaltkeil in das Bündnis zu treiben. Und man solle doch auf den Vorwurf des Bloggers und Aufrüstungs- und Kriegslogikbefürworter Sebastian Müller mich eingehen.
Mhm. Nochmal zum Aufruf. Was für ein Bild konntest du festmachen? Was für eine Sicht der Geschehnisse auf die Ereignisse in Gaza bzw. Israel und die Ukraine konntest du da beobachten?
Also ich persönlich fand das relativ einseitig. Ja, man kann ja zumindest mal erwähnen, dass es ja zum aktuellen Krieg ja ein sehr, ich weiß nicht sagen Anlass, aber zumindest eine Vorgeschichte gibt im Israel-Gaza-Konflikt, der den aktuellen Auseinandersetzungen, nämlich diese schrecklichen Massaker der Hamas und dass das Ganze natürlich sehr gezielt geplant ist. Das rechtfertigt natürlich nicht, sagen wir mal, daraufhin hat ja Israel angefangen, sich zu verteidigen. Das kann man natürlich grundsätzlich auch immer fragen, ob es da, sagen wir mal, bei Punkten, wie Israel das tut, ob das so gerechtfertigt ist, ob das verhältnismäßig ist, ob das überhaupt zielführend ist. Aber tatsächlich war keinerlei Kritik eben an der Hamas, die ja die aktuelle Situation, sagen wir mal, erst provoziert hat. Ja?
Und wie plausibel. Und wie plausibel fandest du die Erklärung, dass sich auf dem Aufruf bzw. auf dem Flyer dann nicht genügend Platz für eine entsprechende Kritik gefunden habe?
Ja, das ist natürlich völliger Stuss und Quatsch. Also ich weiß nicht, ob man das selber ernst meint oder ob man glaubt, das Publikum glaubt es, wenn man sowas erzählt. Ich sag's mal so, ich hatte den Eindruck, dass in dieser Bewegung, glaube ich, sehr viel mit solchen Behauptungen gearbeitet wird, weil man dann doch immer mal wieder bemerkt, was für einen Stuss man verzapft und einem das so ein bisschen peinlich ist, man aber auch nicht so richtig daraus rauskommt. Also wenn man jetzt sich das hier den Flyer anguckt, dann wäre natürlich da noch Platz gewesen, das draufzuschreiben irgendwie, ja.
Von was für einer Ideologie zeugt das denn, wenn man so einseitig auf die Geschichte und auf die Ereignisse, auf die schrecklichen Ereignisse in Israel, Gaza bzw. auch die Ukraine blickt?
Also ich weiß gar nicht, ob man da eine bestimmte Ideologie oder so weiter dahinter feststellen kann. Was ich den Eindruck hatte, und den habe ich auch, der hat sich auch so ein bisschen verfestigt. Es gab ja am Abend nochmal eine Veranstaltung mit dem Rainer Braun. Der Rainer Braun ist ein lang gedienter Friedensaktivist. Und nochmal kurz zur Einordnung, während man da so in Freiburg eher rhetorisch auch auf dem Niveau von der Kreisklasse spielt und so Sachen sagt wie Frieden kommt von Frieden, ist Rainer Braun dann schon auch Bundesliga und kann sich dann auch schon sehr dezidiert und sehr wortgewaltig äußern. Hatte da also eine Veranstaltung mit ihm. Eine der Thesen von Rainer Braun ist zu sagen, es ist egal, was Hintergrund jemand hat oder welche Inhalte er sonst vertritt, solange er für den Frieden ist, ist er sozusagen auf der Seite der Friedensbewegung. Das hat schon in der Veranstaltung abends dazu geführt, dass die Veranstalter sagten, das sei aber umstritten, woraufhin ein Teil des Publikums so ein bisschen grummelte, weil bei Rainer Braun bedeutet das ganz klar, er hat auch kein Problem, dass Rechte oder Querdenker auf der Veranstaltung sind, solange die sich für den Frieden einsetzen. So. Das war auch auf der Demo relativ deutlich. Wenn man guckt, wer war auf der Demo, dann waren sicherlich ein Teil die Freiburger Friedens-, Szene oder Friedensbewegung. Ein anderer Teil waren Querdenker, die auch so gemeinschaftlich in diese Demo einzogen. Das hat auch irgendwie keinen gestört. Wenn man da noch rumguckte, dann fand man auch eine ganze Reihe von Leuten, die man von AfD-Demonstrationen kennt oder von AfD-Veranstaltungen. Mhm. Das heißt also, das ist schon sehr klar, was sich da versucht zu verbünden.
Rainer Braun schreibt ja auch für Nachdenkseiten eine verschwörungsideologische Plattform. Auf der Demo, du hast es schon angesprochen, waren wieder QuerdenkerInnen anwesend. Vergangenes Jahr wurden sie ja so halbherzig gebeten, die Versammlung zu verlassen. Das haben sie dann nicht getan, stattdessen sich eher hinten in der Demo eingeordnet und sind dann mitgelaufen zum Endpunkt des antifaschistischen Mahnmals. Wie war es dieses Jahr?
Also es gab auch wieder so einen Distanzierungsversuch, der klappte so ein bisschen halbherzig, weil irgendwie nuschelte die Dame, die den verlesen hat, dann nuschelte den so ein bisschen ins Mikrofon. Tatsächlich hat man einen Text verlesen, dass man mit diesen freien Friedensaktivisten nichts zu tun hat und dass man natürlich auch nichts dafür kann, wenn die den eigenen Aufruf weiter verbreiten.
Also Sie haben sie wirklich FriedensaktivistInnen genannt?
Ja, sie haben, also das ist ja so, die Sunita von den Querdenkern nennt sich ja freie Friedensaktivistin. Und da hat man dann so einen Distanzierungstext verlesen. Das hat, das führte dann dazu, dass diese Leute laut hörbar buhten. Das war irgendwie so, ich sag jetzt mal, ein Drittel der Veranstaltung, die da so ein bisschen dagegen buhte. Das war dann aber auch alles. Die waren jetzt, sagen wir mal, auch von außen nicht als Querdenker zu erkennen. Die hatten jetzt keine offensichtlichen Querdenker-Plakate oder Symbole bei sich. Sie hatten das Übliche, was man so hat als Querdenker in Richtung Frieden dabei hat, also Frieden schaffen ohne Waffen oder diese Friedensfahnen vom BUND, die in der Szene sehr beliebt sind. Aber die waren jetzt nicht so von außen noch durch weitere Sachen gekennzeichnet, wie Anti-Impf-Buttons oder sowas.
Was konntest du denn noch beobachten an Klientel, Symbolik und so? Also von einem Drittel hast du schon gesprochen, wie sah das zweite Drittel, beziehungsweise zweite und dritte Drittel der Versammlung aus?
Ja, also es waren da natürlich auch so Leute da wie Dr. Bergmann und Herr Löser. Es war auch da Damen von den Frauen in Schwarz. Das ist ja so eine Verbindung, so eine Gruppe, die hat sehr viel Verbindung in Richtung der unabhängigen Frauen offensichtlich. Und es war eine Frau da mit einem Omas gegen Rechts Regenschirm, die erstaunlicherweise auch nicht weit weg von einer der Oberquerdenkerinnen stand, die da aber irgendwie auch nichts dabei hatte zu demonstrieren. Also sagen wir 2022 hat man noch gegen Querdenker demonstriert, heute ist man mit denen auf der einen Veranstaltung.
Bei der Demo, Meinrad Spitz war ja auch anwesend.
Ja,
hat er mit demonstriert oder was war seine Rolle in diesem Geschehen?
Also, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass er nicht mit demonstriert. Also er war da, hatte so eines der bekannten LED-Schilder bei sich, auf dem irgendwas stand, so in Richtung Frieden. Also der war auch schon Teil der Demo, war zumindest jetzt auch nicht von dieser in irgendeiner Weise räumlich getrennt oder so.
Und wurde er nicht gebeten? Ich meine, er ist ja ein bekannter Holocaust-Verharmloser und Rechtsextremist. Wurde er nicht von der Demo verwiesen?
Nee.
Was sagt das über die Demonstration, wenn solche ideologisch gefährlichen Personen dann noch nicht mal gebeten werden zu gehen?
Also ich habe den Eindruck, die Friedensbewegung hat kein Problem damit, wenn auch Menschen auf die Demo kommen, die völlig absurde, sozialdarwinistische, teils rechte Positionen vertreten. Also im Grunde, wie gesagt, die Mehrheit der Bewegung macht durch ihr Handeln deutlich, solange jemand für Frieden ist oder vorgibt, für Frieden zu sein, dann ist er willkommen. Und das macht sie, glaube ich, auch einfach ideologisch blind und das macht sie anschlussfähig nach rechts. Und das macht sie auch bis zu einem bestimmten Punkt eigentlich völlig unglaubwürdig.
Nochmal zur Rainer-Braun-Veranstaltung. Wie würdest du diese bewerten?
Also da waren ungefähr 60 bis 70 ältere Menschen, so 70 plus, in der Hebelschule. Höhepunkt war sicherlich, also einem war Rainer Braun da, dieser Friedensaktivist, und Helmut Lohrer. und auch Leute vom Freiburger Friedensforum, die das organisiert haben. Interessanterweise war es schon so, dass von den 14 Organisationen, die den Appell unterzeichnet haben, nur drei diese Rainer-Braun-Veranstaltungen machten, weil die Rainer-Braun-Veranstaltung offensichtlich schon so, oder er als Person schon so umstritten ist, aufgrund der von ihm doch recht offensiv vertretenen These, dass man mit allen zusammenarbeiten kann und soll, die für Frieden sind, auch wenn sie weit rechts stehen, dass der Rest davon irgendwie nicht so viel damit zu tun hatte. Das, was Rainer-Braun sagt, sind eigentlich die üblichen und relativ zentralen Narrative der ja russlandfreundlichen oder friedensbewegten Menschen. Das geht irgendwie damit los, dass die NATO-Osterweiterung Russland provoziert hätte. Das ist dann meistens die zweite Hauptthese, ist, dass im April 2022 Frieden möglich gewesen wäre, aber Boris Johnson durch seine Reise in die Ukraine das dann verhindert hätte, beziehungsweise der Ukraine sogar den Frieden verboten. Die dritte Hauptannahme ist, Russland hat unbegrenzte Ressourcen, dagegen kann man gar nicht gewinnen. Es ist also gar nicht irgendwie möglich, sich da kriegerisch oder in einer Auseinandersetzung zu behaupten. Das waren so die, sag ich mal, die zentralen Thesen. Dann geht es natürlich immer noch um Taurus. Also Taurus kann Moskau erreichen, was würde dann passieren? Und dann hat man natürlich noch die üblichen medienkritischen, ich sage jetzt mal ganz bewusst neutralen Aussagen, wie Medien sind Einpeitscher eines Kriegskurs, alle Chefredakteure sind Transatlantiker, die einzige positive Ausnahme sei die Berliner Zeitung und Alternativmedien, sagt Rainer Braun. Ich meine, zur Einordnung, die Berliner Zeitung ist in der Kritik, weil sie sehr kremlfreundlich berichtet und auch teils der Chefredakteur auf irgendwelchen russischen Botschaftspartys rumhängt. Auch die Sache, dass Boris Johnson und die NATO irgendwie Friedensverhandlungen oder den Frieden zwischen Russland und der Ukraine verhindert hätten, ist nachgewiesen falsch. Es gibt auch ganz klare Äußerungen damals zur NATO-Osterweiterung, wo schon der Präsident Putin gesagt hat, die Erweiterung der NATO bedroht unsere Sicherheitsinteressen nicht. Er hat dann auch viele andere komische Sachen also gesagt. Zum Beispiel meinte er irgendwann, Lettland, Estland und Litauen sind geil darauf, ihre jungen Leute zu verheizen. Da habe ich dann nachgefragt und diesen Satz nochmal wiederholt. Dazu hat er keine Antwort gegeben. Ich hatte auch durch seine Ausführungen den Eindruck, er sei nach dem Verhängen der großen Sanktionen gegen Russland, die das Reisen dorthin ja relativ kompliziert machen, also es gibt ja keine Direktflüge mehr aus der EU nach Russland, sondern man muss nach Istanbul fliegen und von dort umsteigen nach Moskau, sei er nochmal irgendwie in Russland gewesen, weil er da berichtete, dass in den russischen Supermärkten der grässliche Wein aus Rheinhessen durch guten georgischen Wein ersetzt worden sei, was dann schon ein bisschen komischen Eindruck machte. Das Publikum nahm das irgendwie so mit Gelächter auf, aber ich hatte den Eindruck, er ist offensichtlich danach auch nochmal nach Russland gereist. Ja, also sagen, das ist eigentlich sehr schade, weil es ist keine Friedensbewegung in dem Sinne, die in der Lage zu sein scheint, ich sage jetzt mal äquidistant oder kritisch sowohl zu betrachten, was macht Russland, was macht China, was macht, keine Ahnung, irgendein anderes Land und was macht die USA, sondern bei dem ist eigentlich immer ein relativ deutlich, ist irgendwie Russland ist auf der richtigen Seite, die in der NATO und der Westen sind die Bösen. Und natürlich sind sie auch in der Situation, wo sie sagen, für sich, alles wird ja gerade ganz viel schlimmer, ja. Also hier in Europa militarisiert man sich und es wird zu wenig über Frieden gesprochen und zu wenig über Diplomatie statt Waffenlieferungen und so weiter und unsere Gesellschaft. Ja, also die fühlen, also die merken auch, dass ihnen die Bündnispartner verloren gehen, nennt er dann Stillhaltevereinbarungen oder Stillhaltepolitik. Vielleicht ist es auch einfach so, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie, ich sag jetzt mal analytisch, irgendwann in den 80er Jahren stehen geblieben sind und dann überhaupt keine Antworten bieten, das haben dann auch Leute aus dem Publikum gefragt, ja, was soll man denn jetzt machen, dass sie einfach aufgrund dieser Tatsache weitgehend ignoriert werden und keinen Zuspruch mehr haben.
Mhm. Analytisch in den 80ern stehen geblieben. Was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern, dass du nicht mehr als kritischer Beobachter, sondern als Demonstrant an so einem Ostermarsch teilnehmen könntest?
Ja, also zum einen müsste man tatsächlich mal ein bisschen, ich sag's mal, intellektuell aufrüsten und versuchen doch zu erfassen, woran liegt denn die aktuelle Situation? Mehr als irgendwie die NATO hat Russland provoziert und dann musste natürlich Russland irgendwie handeln. Das ist so nach dem Motto, als ob das entschuldbar wäre. Zum anderen würde ich mir natürlich auch wünschen, dass von einer Friedensbewegung, ich sag jetzt mal, nicht letale oder nicht durch Waffen bestimmte Möglichkeiten aufgezeigt werden, diesen Krieg zu beenden und tatsächlich, dass das auch wirklich auch Lösungen sind und nicht nur Aussagen wie Frieden kommt von Frieden und man muss doch jetzt einfach wieder verhandeln. Denn aus meiner Sicht ist es ja so, warum, wenn Russland den Krieg gerade gewinnt, dann gibt es ja keinen Grund für Russland zu verhandeln, sondern kann es ja einfach warten, bis es am Schlachtfeld gewonnen und eine Situation geschaffen hat, in der die Ukraine dann sehr ungünstige Bedingungen akzeptieren müsste. Umgekehrt ist es ja genauso, solange die Ukraine glaubt, dass sie diesen Krieg gewinnen kann oder zumindest Russland von Teilen ihres Gebiets gut vertreiben, wird sie natürlich auch keine Verhandlung akzeptieren, in der sie weite Teile ihres Staatsgebiets abtreten muss. So, es gab vor einige, ich glaube letztes Jahr hatten wir ein sehr gutes Interview mit Menschen aus Berlin, die darauf hingewiesen haben, dass ein Großteil der russischen Waffenproduktion auf westlichen Werkzeugmaschinen stattfindet und dass wir nach wie vor das große Problem haben, dass auch die russischen Raketen voller westlicher Mikrochips stecken. Ich habe daraufhin auch unserer Bundestagsabgeordneten Chantal Kopf genau das geschrieben und gebeten, da entsprechende Maßnahmen zu ergreifen oder anzuregen. Kann sie ja nicht alleine ergreifen, aber zumindest mal anregen, dass zum Beispiel man versucht, diese Werkzeugmaschinen für Fernwartung abzuschalten oder vielleicht sogar Stuxnet ähnlich umzuprogrammieren, dass sie sich zerstören. Da ist, glaube ich, leider nichts passiert. Das wäre aus meiner Sicht eine sehr gute Möglichkeit, ohne dass man Waffenlieferungen muss, wenn man sagt, das will man irgendwie nicht oder da hat man ethische Bedenken, da auf jeden Fall die russische Kriegsführungsmöglichkeit einzuschränken. Denn eine Sache ist relativ klar, das sagen uns ja alle anderen Experten. Russland ist in einer Kriegswirtschaft und man versucht, glaube ich, in Russland, wenn man dann die Ukraine das erledigt hätte, würde man sich auch auf einen Konflikt mit der NATO vorbereiten. Und im Gegensatz zu dem, was die Friedensbewegung sagt, sind die Menschen in Estland, Lettland und Litauen nicht scharf darauf, ihre Kinder in einem Konflikt oder junge Menschen in einem Konflikt mit Russland zu verhalten.
Genauso wie in Polen. Das sagt ja. Sebastian Müller zu den Ostermärschen und der Einseitigkeit, ideologischen Einseitigkeit, wie aber auch der Rechtsoffenheit, die ja niemanden, glaube ich, mehr überrascht. Vielen Dank, Sebastian, für das Gespräch.
Vielen Dank und auf Wiederhören.